Willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Retail News Flash. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Anna Hegenbart und gemeinsam mit Heidi Kritz und Wolfgang Grobmann besprechen wir heute wieder die spannendsten Themen rund um den Einzelhandel. Ich bin hier heute wieder in Berlin. Heidi und Wolfgang, ich glaube, ihr seid die Woche auch wieder in eurer Homebase.
Ja, ich bin wieder zurück. Ich war letzte Woche in Lissabon und habe mir auch da ein bisschen den Handel angeguckt. Aber das einzig Spannende, das hatte ich schon an anderer Stelle berichtet, war der Verkauf von Sardinendosen. Aber ansonsten kann man dort nur die Kaffeeszene, da könnte man viel drüber schreiben und Restaurants, aber was das Verkaufen anbelangt und Shoppen, da gibt es keine Dinge, die besonders hervorstechen. Aber jetzt bin ich wieder in Hamburg.
Sehr gut.
Wunderbar. Und ich bin in Wien, war jetzt nicht unterwegs, aber Wien ist ja auch schön.
Ja, immer schön.
Definitiv. Jo. Sehr gut. Wir starten halt wieder mit aktuellen Kennzahlen und Pressemeldungen, gehen dann wieder auf anstehende Neueröffnungen oder neue Formate ein und enden den Podcast dann mit unserer Kategorie Retail Gossip. Und ich würde sagen, Wolfgang, du startest mal mit den spannendsten Pressemeldungen, die dir jetzt untergekommen sind.
Ja, genau. Da gibt es heute drei und drei Meldungen sozusagen, über die ich sprechen wollte. Und das erste ist, das betrifft eigentlich mehrere Firmen, nämlich die sogenannten Pure Online Player, also Unternehmen, die eigentlich bis auf minimale Aktivitäten hauptsächlich im Netz verkaufen. Amazon, Zalando, About You, die hatten in den letzten Wochen sozusagen ihre Quartalsergebnisse bekannt gegeben und die Börse hatte das irgendwie kommentiert. Ja, und was man da sehen kann ist, also ihr seid ja auch Fachleute des Bergsteigens als Österreicher, ne? Sag ich mal so, das ist ein schön gesundes Vorurteil.
genau.
Man steigt mühsam auf. Und dann gibt es manchmal auch so ein Plateau, auf dem man sich dann bewegt. Und so ist das hier auch mit den Zahlen zu interpretieren. Also Amazon ist zur Überraschung aller, aber ehrlicherweise nicht zu meiner, haben die nur noch 3% Umsatzwachstum im dritten Quartal gemacht. Das klingt erstmal ganz wenig, aber wir haben an dieser Stelle ja schon mal berichtet, wie viel Umsatz die insgesamt machen und wie hoch die Steigerung im Jahr 2020 bereits war. Ja. Das heißt also, die sind auf einem hohen Niveau angekommen und es ist nicht ins Minus gegangen, aber es ist nicht kleiner geworden, es bleibt auf dem Niveau. Und ähnlich ist das bei Zalando. Die haben ein sehr gutes Wachstum noch im abgelaufenen Quartal gehabt. Aber das erscheint so, als ob sie sich sozusagen das Umsatzwachstum durch hohe Marketingkosten erkauft haben, weil die nahezu verdoppelt worden sind. Und was auch unterm Strich zu einem Verlust von 8,4 Millionen Euro in dem Quartal geführt hat. Aber trotzdem ist die Kundenanzahl weiter gewachsen und der Warenkorb, also das, wie viel die Kunden gekauft haben, ist größer geworden. Das Management hält deshalb an seiner Wachstumsprognose fest und geht davon aus, dass man einen Umsatzplus für das gesamte Jahr zwischen 26-31% erreichen wird. Das liegt dann knapp über 10 Milliarden Euro, also das ist eine beeindruckende Zahl. Und man geht im Moment davon aus, dass man sowas zwischen 400 und 475 Millionen Euro Gewinn machen wird und das hört sich ja nun alles andere als negativ an. Auch die Firma About You, die vor kurzem an die Börse gegangen sind, auch die haben sozusagen ihr Wachstum erreicht, aber eher durch Ausdehnung in andere Länder und nicht sozusagen mit Wachstum in bestehenden Ländern, in denen sie schon groß geworden sind. Die Börse hat das, wie gesagt, bei diesen drei Firmen eher negativ gesehen und hat da so ein bisschen nervös reagiert, so nach dem Motto, Online-Player können nicht mehr wachsen. Zalando ist der Kurs um 16% eingebrochen, About You auch 18%, Amazon leicht zurückgegangen in den letzten Wochen. Aber als, wenn man sich jetzt freut als stationärer Händler, da sollte man sehr, sehr vorsichtig sein. Denn wie gesagt, online verschwindet nicht wieder. Das ist für mich die ganz klare Message. Es wird auch nicht kleiner. Es hat sich auf einem hohen Niveau eingependelt. Und die Menschen haben sich einfach daran gewöhnt, online zu kaufen und das wie selbstverständlich neben dem anderen zu nutzen. Und sollte das mit der derzeitigen Corona-Entwicklung wieder dazu führen, dass man vorsichtiger sein muss, dann wird es sicherlich ein weiteres Wachstum geben. Aber es verschwindet einfach nicht mehr. Das hatte ja vielleicht der ein oder andere nochmal gehofft. Also man muss an seiner eigenen Performance als Stationärhandel weiterhin arbeiten.
Und wie du auch sagst, also die hohen Umsätze, die ja in den letzten Jahren erreicht wurden dadurch, ich meine, nicht umsonst hat Jeff Bezos doch auch einen Großteil seiner Aktien verkauft, weil er wahrscheinlich auch schon gewusst hat, also noch viel besser, schneller, höher wird es nicht. Das ist jetzt halt ein Peak und jetzt wird es dann irgendwo einpendeln und dann wird irgendwie der nächste Kreislauf kommen, dann wird es wieder vielleicht solche hohen Wachstumsraten geben. Aber immer anzunehmen, dass das dann Double-Digit wachsen kann, nach so einem Anstieg ist auch ein bisschen Wunschdenken, oder? Deswegen verstehe ich auch nicht, warum da jetzt alle so nervös dann reagieren. Aber ja, gut.
Aber das ist eben, vielleicht verstehen manche die Menschen nicht, die und die Kunden, die einfachen Kunden nicht, wie die kaufen und wie die shoppen und wovon das abhängt. Mhm. Ja. Und Jeff Bezos, der braucht wahrscheinlich Geld, damit er sein Raumfahrtprogramm da irgendwie weiter vorwärts treiben kann oder schon mal die nächste Abfindung für seine zweite Frau einsammelt. Keine Ahnung, ne? Naja, das ist jetzt ein bisschen böse. So, wir hatten an dieser Stelle schon mal berichtet über die Entwicklung von Boss, die ja eine schwierige Entwicklung hatten, aber das, was ich schon beim letzten Mal angedeutet hat, das geht hier weiter, denn der Konzernumsatz ist um 40% gestiegen im letzten Quartal. Und das liegt 7% über dem Niveau von 2019. Also, ne, das ist ja immer wichtig, diese Zwei-Jahres-Sicht zu sehen. Also, das ist ein nachhaltiges Wachstum. Wenn man sich jetzt anguckt, wie die einzelnen Vertriebskanäle performt haben, sieht man, dass im eigenen Handel, den Boss ja auch betreibt, der Umsatz um 40% gewachsen ist und im Zwei-Jahres-Vergleich um 13%. Das Online-Geschäft hat ein Wachstum von 37% gehabt gegenüber dem Vorjahr. Und die Großhandelsumsätze sind auch um 40% gestiegen, liegen aber noch 1% unter dem Niveau von 2019. Klar, weil man ja auch da abhängig ist von anderen Händlern. Also finde ich, das sind sehr positive Zahlen. Das hat auch dazu geführt, dass der Gewinn im Quartal sehr kräftig war, bei über 85 Millionen Euro und auch deutlich über dem Niveau von 2019. Und der Konzernumsatz für das Gesamtjahr 2021 soll nach dem Management um 40% zulegen. Und man denkt, dass man einen Gewinn von zwischen 175 und 200 Millionen Euro einfahren kann. Also alles andere als schlechte News für Boss. Ja,
ja, das ist gut. Wir haben jetzt auch ein neues Logo. Die machen ja auch bei uns viele Outlets, machen jetzt auch in kleineren Outlets bei uns auf, ne? Was uns natürlich auch freut. Und das fließt dann sicher dann auch in die zusätzlichen Umsätze dann rein. Sind wir auch sehr happy mit der Partnerschaft.
Ja, das glaube ich, ja. Gut, ja, was für mich so ein bisschen überraschend positiv ist, ist die Firma Starbucks. Das sind natürlich keine Bekleidung und kein klassischer Einzelhändler, sondern Restaurants. Und die sind in dem abgelaufenen Jahr auch unglaublich gewachsen. Ist für mich deshalb überraschend, sage ich ganz ehrlich, weil es natürlich mittlerweile eine unglaubliche Anzahl von kleinen und neuen Cafés gibt, die alle, finde ich, ein bisschen persönlicher und schicker sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr das auch so seht, als jetzt sozusagen so ein Starbucks. Aber nichtsdestoweniger trotz haben die Menschen offensichtlich im letzten Jahr sehr, sehr viel Zeit in Cafés verbracht. Ne, denn alleine im letzten Quartal ist der Umsatz bei Starbucks um 31% gestiegen und man erwartet jetzt für das Gesamtjahr eine Steigerung von 24% auf 29,1 Milliarden Dollar, muss man sich mal vorstellen, wow, mit Kaffee, ne? 29,1 wow. Milliarden. Bei den vergleichbaren Transaktionen, also like for like, wenn man so will, hat man immerhin eine Steigerung von 15% erreicht. 2% im Durchschnittsticket, also Produkte, die entweder teurer geworden sind oder im Warenkorb anders zusammengesetzt. Jedenfalls, das führte eben zu dieser Steigerung. Die Firma Starbucks hat 540 neue Stores im vierten Quartal 2021 aufgemacht und betreiben jetzt sage und schreibe 33.833 Stores weltweit. Das ist auch eine Anzahl, ne? Die Hälfte davon ja. liegt in den USA und die andere Hälfte in irgendwo Rest der Welt. Und die machen auch ordentlich Geld. Das heißt, also man erwartet hier einen Gewinn von 5,3 Milliarden, was eine Steigerung von 18,1% ist. Was ich sehr toll finde, muss ich sagen, dass sie in ihre Mitarbeiter investieren und dass sie sich entschlossen haben, ab dem Sommer 2022, fragt mich jetzt einer, warum dann erst, aber immerhin, den Stundenlohn auf 17 Dollar anzuheben. Ja, also viele Firmen in den USA mussten ja schon von 12 auf 15 Dollar hochgehen, damit sie überhaupt Mitarbeiter bekommen. Aber 17 Dollar, das ist ja schon mal ein Wort. Und das ist unter uns gesagt deutlich über dem, was als Mindestlohn zumindest in Deutschland geplant ist von der neuen Regierung, nämlich 12 Euro. Das zeigt ja, dass die Mitarbeiter knapp werden und dass man erkannt hat, man muss sie in allen Bereichen besser bezahlen, sonst kriegt man niemanden mehr und kann sein Geschäft nicht mehr öffnen. Ja, also ist Kaffee fair. Ist immer noch ein guter Markt, wie man sieht. Das wollte ich mal berichten. Ja, aber in den USA ist das Geschäft bei allen Firmen ja besonders gut, weil der Handel da schon länger geöffnet ist und das führt jetzt auch zu einigen weiteren Änderungen, ne?
Genau, wir bleiben in den USA und ist nämlich ab 8. November öffnen die wieder ihre Grenzen für Vollgeimpfte, also zweifach Geimpfte aus 33 Ländern. Also man muss sich vorstellen, USA waren jetzt wirklich über ein Jahr, ich glaube insgesamt circa 18 Monate wirklich zu, also sehr schwer rein und rauszukommen. Ich habe das ja auch im privaten Bereich mitbekommen. Ich glaube, da muss es dann wirklich verheiratet sein, dass du dann da wirklich ein- und ausreisen konntest und deinen Partner besuchen konntest. Aber jetzt geht's voran. Also in den 33 Ländern sind inbegriffen, also England, EU-Länder, China, Indien, Südafrika und Brasilien dürfen wieder in die USA einreisen. Und die Händler und alle anderen freuen sich natürlich, weil es mal wieder ein positives Zeichen in die richtige Richtung ist. Man erwartet sich natürlich einen gemäßigen auch Anstieg da natürlich in den Umsätzen. Man ist sich aber dennoch bewusst, dass es jetzt nicht das Allheilmittel sein wird, um jetzt auch wieder auf 2019er Niveaus zu kommen in den Umsätzen in den diversen Bereichen. Natürlich freut sich der Luft- und Tourismusbereich sehr. Die US Travel Association hat nämlich berichtet, dass in 2020 der Verlust in Travel Spendings, also in Reiseausgaben, bei minus 500 Milliarden lag. Ja. Und da hat natürlich dann auch die Wirtschaft darunter gelitten. Im Durchschnitt gibt nämlich ein Reisender, wenn er in die USA reist, circa 4.200 Dollar aus während seines US-Trips. Und Shopping ist halt als einer der höchsten Aktivitäten dann gerankt, wenn es darum geht, was macht denn der Tourist dann, wenn er sich da im Land bewegt. Ne? Hm. Kann ich nur aus eigenem Leibe bestätigen.
Naja, die Airlines werden natürlich jetzt auch froh sein, ne? Dass man da wieder rüberfliegen kann.
Mhm. Auf jeden Fall. Ich glaube, die musst jetzt auch wieder die größeren Flieger dann da auspacken, damit die dann da auch wieder nachkommen mit der Nachfrage. Natürlich für wen es auch gut ist als Haupthändler, sage ich mal, in den Airports ist Duty-Free. Im zweiten Quartal 2021 ist der Umsatz von Duty-Free in der amerikanischen Region bei 397 Millionen Schweizer Franken gelegen. Das sind ca. 433 Millionen Euro, was immer noch 55% unter den 2019er Niveaus lag. Aber trotzdem ist eben der CEO von Duty-Free, Julian Diaz, auch positiv gestimmt, dass es jetzt dann eben wieder weitergeht. Und er hofft und wünscht sich, dass es dann auch teilweise schneller geht und die Touristen wieder zurückkommen. Ende September diesen Jahres hatte Duty-Free wieder 1800 Shops geöffnet. Das stellt eine Verkaufskapazität von ca. 84% der Gesamtstores dar. Ne? Hm. Wir bleiben auch in Amerika, circa, wobei wir bleiben bei einer amerikanischen Marke, aber mit Eröffnungen in Deutschland, Heidi. Was hast du zu berichten?
Ganz genau, Anna. Und zwar hat am 8.11.2021 wurde der erste Five Guys Pop-Up-Store in der Welt in Zweibrücken Fashion Outlet eröffnet. Es handelt sich hier um Standort Nummer 28 in Deutschland. Und es ist auch geplant, dass dieser Pop-Up im Jahr 2023 durch einen festen Standort ersetzt wird. Die Erfolgsstory von Five Guys Die hat ja 1986 in Arlington in Virginia begonnen. Die Five Guys sind ja diese fünf Brüder, die auch heute noch im Familienunternehmen arbeiten. Angelehnt an diese Gründungszeit lässt sich auch bei Five Guys eine ganz besondere Atmosphäre erleben. Man kennt diese rot-weiß karierten Kacheln an den Wänden, die laute Rockmusik, also das alles gehört zu diesem Erlebnis. Und auch dazu gehört, dass es 100.000 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten gibt. Also, dass man seinen Burger customizen kann. Also, für Burger gibt es zum Beispiel 250.000 Kombinationsmöglichkeiten. Aber auch für Hotdogs, Sandwiches, Getränke, all diese lassen sich individualisieren. In Wien haben wir seit der Pandemie inzwischen auch schon zwei Five Guys. Einer bei mir ums Eck am Graben, der zweite ist in der Millennium City. Also bei keinem noch, werden wir das jetzt einmal anschauen.
Ja, die sehen ein bisschen kühl und kahl aus, aber die funktionieren ja unheimlich gut. Ne? Da stehen die Leute tatsächlich Schlange und warten auf ihre frisch zubereiteten Burger. Das hat mit McDonald's eigentlich gar nichts zu tun, muss man sagen. Sondern wirklich mit frischen, zubereiteten Burgern. Schmeckt gut.
Ja, in Wien zum Beispiel habe ich jetzt lange keine Schlange mehr gesehen, nur bei der Eröffnung. Aber was ich erfahren habe, sie machen wahnsinnig viel Geschäft mit Zustellung, Lieferzustellung. Ah. Also da soll recht viel gehen. Also hunderte Burger werden da zugestellt am Tag. Ja, also, aber jetzt am Graben beim Vorbeigehen, also da ist jetzt nicht mehr so viel Leute, die sich da anstellen oder die da überhaupt auch früh im Gastgarten gesessen sind. Aber wie gesagt, Lieferdienst soll gut gehen.
Okay. Super. Ja. Und die Outlets sind ja auch weit vertreten. Ich glaube, der letzte hat jetzt in Malaga aufgemacht, in unserem Outlet auch. Und in Berlin haben wir den ja jetzt auch. Und der erste, den wir hatten, in unserem deutschen Zentrum in Neumünster. Und da sind die Leute wirklich auch dann aus Hamburg dann teilweise nur für den Five Guys dann auch nach Neumünster gefahren, weil es in Hamburg dann noch keinen gab. Ne?
Ja. Von der Gaumenfreude nun zur Augenweide.
Schöner Übergang.
Ich habe mich bemüht. Und zwar Dior und Sakai haben sich gefunden. Das Ergebnis eines kreativen Gesprächs zwischen Kim Jones und Shitose Abe. Die perfekte Verschmelzung der Identitäten und Kulturen. Die Zusammenarbeit von Dior und Sakai wird am 4. November in einem Pop-Up in Tokio vorgestellt. Diors Artistic Director Kim Jones arbeitet mit der Sakai-Gründerin und Chefdesignerin Shidose Abe zusammen, um die 57 Teile umfassende Kollektion zu entwerfen, die sich auf das Erbe beider Marken stützt und auch die laut Pressemitteilung eine wahre Fusion kreativer Visionen sein soll. Also die Bilder, im Internet zu finden sind. Also man sieht das dann auch, die Vereinigung jetzt am Point of Sale, also der Pop-Up ist dementsprechend auch angelehnt an diese japanische Tradition mit viel Holz, sehr wenig Produkt, sehr klare Formgebung etc. Die Zusammenarbeit wurde vervollständigt mit einem Logo, mit einer Logoänderung. So wurde das Dior-Logo umgestaltet, indem das Sakai-Logo in das I von Dior geschrieben wird. Mhm. Also so kann man das sehr gut erkennen. Mhm. Sehr, sehr spannende Geschichte und wieder schön, eine neue Kooperation, die jetzt wieder mit dem Erbe von zwei Häusern dealt und diese zusammenbringt. Also wo jeder das Beste aus einem von sich hergibt quasi und aber Neues entstehen lässt.
Mhm. Ja, mal wieder eine spannende Pop-Up-Geschichte und vor allem diese Kooperation der Luxusgütermarken sind ja doch immer sehr erfolgversprechend.
Ganz genau. Wir haben im April ja auch schon die Ankündigung gehabt eines anderen speziellen Projektes, wenn man so will, einer Fusion von Gucci und Balenciaga, das Hacker-Projekt. Und nun ist es soweit. Es werden die Stücke, die die Codes der Häuser Balenciaga und Gucci vereinen und dabei die Ideen von Authentizität, Fälschung und Aneignung in der Modeindustrie erforschen und hinterfragen, wurden jetzt präsentiert. Also die werden jetzt gelauncht. Die Linie, in der auch die Taschen in limitierter Auflage mit dem Handelsetikett This is not a Gucci Bag gehören, sind ab 15. November jetzt endlich erhältlich in den Läden und aber auch online. Aber nicht nur die Kollektionen werden neu interpretiert, sondern aber auch Geschäftsräume wurden mit denselben kreativen Ansätzen umgestaltet. An ausgewählten Standorten haben die Käufer dann die Taschen mit dem Doppel-B-Monogramm und man hat die Möglichkeit, diese mit der Aufschrift, das ist, und dann den Namen, den man halt hinein will, Bag versehen zu lassen. Also da kann man das dann wieder individualisieren und das ist dann natürlich ganz was Besonderes. Mhm. Also auch wieder schön zu sehen, was wir im Frühjahr jetzt schon angekündigt haben. Jetzt ist die Umsetzung und ja, spannende Geschichte auch da wieder mal.
Wir sind heute groß mit den amerikanischen Marken. Ich habe nämlich auch wieder was aus Amerika, sag ich mal, mit in unser europäisches Territoire hier mitgenommen die Woche. Und zwar Supreme. Kennt ihr die Marke, Wolfgang und Heidi?
Natürlich.
Ja, genau.
Die US-amerikanische Skatermarke, die 1994 gegründet wurde von den Briten, James Jebbia in New York. Und der hatte vorher beim Streetwear-Label Stüssy gearbeitet und dann eben durch seine eigene Marke entworfen. Supreme macht sich an und für sich sehr rar, was, sag ich mal, Announcements für die nächsten Steps angeht, sei es jetzt neue Kollektionen oder Neueröffnungen. Die haben auch nicht sehr viele Shops in Amerika, gerade mal 4, 2 in New York und 2 in Kalifornien. Jetzt hat sich aber rumgesprochen und ist mittlerweile auch bestätigt, dass Supreme ihren ersten Berlin-Store eröffnen werden. Und zwar in der Torstraße 74 in Berlin-Mitte soll am 10. November ein Family and Friends-Event stattfinden, bevor der Store dann am 11. November offiziell eröffnet. Man kann sich auf der Supreme-Community-Instagram-Seite dann auch schon einschreiben, für das Eröffnungsevent. Da werden sicher lange Schlangen sein, dass die Leute da schon in den Store da reinstürmen können. Zusätzlich gibt es auch wieder eine spannende Kooperation, auch Supreme, nämlich unabhängig jetzt von dieser Store-Öffnung, kündigt Supreme und Tiffany eine Zusammenarbeit an. Auch interessant, beide Marke posteten nämlich auf Instagram 20-Sekunden-Videos, die aus einem hohen Winkel aufgenommen wurden und einen jungen Mann nachdenklich zeigen. Der hat dann sein Spinnentattoo auf dem Arm und ein weißes T-Shirt an. Und an seiner Kette hängt dann der Tiffany, der typische Anhänger mit der Aufschrift Please Return to Supreme New York 9-to-5. Genau, das erinnert ein bisschen an so eine unechte militärische Erkennungsmarke und eben auch an das typische Tiffany Halsketten, die Struktur. Was auch bemerkenswert ist, ist, dass Supreme natürlich, die können dann sich natürlich die Instagram-Follower und die Communities hin und her schieben. Ne? Also Supreme ist ja dann eine relativ junge Marke, wurde ja wie gesagt gerade 1994 gegründet und hat mehr Follower als Tiffany, das 1837 eingeführt wurde. Die Downtown-Marke liegt mit 13,3 Millionen Followern etwas über den 12,7 Millionen Followern, die noble Uptown-Luxusmarke vorweisen kann. Aber das liegt dann wahrscheinlich auch oder natürlich an, sage ich mal, der Community und den Kunden. Tiffany-Kunde hat dann vielleicht jetzt nicht so unbedingt Instagram, also wahrscheinlich auch, ne, 12,7 Millionen haben sie ja, aber die Supreme-Kunden, die verfolgen ja da alles. Ne? Mhm. Tiffany nutzt ja dann auch noch andere Werbekanäle. So, dann würde ich sagen, switchen wir in unsere letzte Kategorie, nämlich dem Retail-Gossip. Wolfgang, hast du wieder ein bisschen Gossip dabei die Woche?
Ja, wobei ich nicht weiß, ob das dann zu einer Schreckensgeschichte wird, aber erstmal, also Hintergrund ist, was ich da mal kurz berichten wollte, dass wir ja alle Bekleidung kaufen, dass wir Bekleidung und Schuhe auch wieder zurückgeben können in Unternehmen oder dass wir sie spenden können und ganz viele Unternehmen ja auch damit werben, dass diese Dinge wiederverwendet werden, um was auch immer damit zu tun. Und jetzt hat sich hier eine kleine, ja, wie soll ich mal sagen, mediale Kombination ergeben aus der Zeitschrift Die Zeit, dem NDR und Flip. Die haben eine Seite eröffnet, die nennt sich Sneakerjagd. Und die stellen die Frage, was passiert eigentlich mit den 380 Millionen Schuhen, die wir jedes Jahr aussortieren? Das muss man sich mal vorstellen, ne? In Deutschland 380 Millionen Schuhe, die jedes Jahr aussortiert werden. Kann ich mir gar nicht vorstellen, aber ist wohl so. So, und die haben jetzt Prominente gebeten, ein paar Schuhe jeweils bereitzustellen. Dazu gehört zum Beispiel Jan Delay, Kevin Kühnert, Linda Zervakis, Caroline Kekebus. Und diese Schuhe sind sozusagen manipuliert worden, im Sinne von, man hat in der Sohle einen kleinen GPS-Sender eingebaut, damit man den Schuh verfolgen kann. Und dann werden die Teile in Altkleidercontainer geschmissen, zum Beispiel vom Roten Kreuz, oder sie geben sie irgendwo zurück. Und dann kann man verfolgen, wo sie dann tatsächlich landen. So, und jetzt ein Beispiel, Jan Delay, der war bei Zara. Da gibt es ja auch diese Boxen. Schenken Sie die Kleidung, die Sie nicht mehr tragen, ein neues Leben. Also eine Aufforderung an Kundinnen und Kunden, die suggeriert, Mensch, du kannst noch mit deinen alten Schuhen etwas Gutes tun. Und sie wollten sehen, ist das eigentlich wirklich wahr? So, und dann hat Jan Delay die Schuhe in so eine Sammlerbox geschmissen und dann hat man die technisch verfolgt und leider führte das dazu, dass die dann innerhalb von 5 oder 6 Tagen bei einer Verwertungsanlage gelandet sind, die alles Mögliche verwerten, Bauschutt, Elektroschrott, teerhaltigen Asphalt und so weiter und so weiter, aber mit Sicherheit kein Textilrecycler sind. Und die Schuhe sind offensichtlich dann dort auch vernichtet worden, weil das Funksignal brach dann irgendwann nach ein paar Tagen ab. Ne? Man hat sich dann bei Sarah erkundigt, warum das so ist. Die haben dann ihre PR-Abteilung aktiviert, die dann auch irgendwie Antworten versucht zu geben. Aber es bleibt so ein bitterer Beigeschmack, dass man nicht weiß, ob die Sachen, die eingesammelt werden, wirklich dem Zweck zugeführt werden, dem sie dem Kunden suggerieren, wenn man sie in so eine Rückgabebox reinschmeißt. Ne? Also da wird man noch hören, die haben, wie gesagt, ja, um die 10 Prominente, und ich bin mir ja sicher, dass sie nicht nur die Einzelfälle berichten, sondern das nachher auch nochmal wieder zusammentragen und daraus irgendwas machen.
Das ist nicht schön, in der Tat. Nee. Muss man weiter beobachten und dann auf das Gesamtergebnis warten. Ja. Das wäre richtig krass.
Ganz genau.
Oh ja. Ja.
Dafür ist lustiger etwas anderes, und naja, lustig weiß ich nicht, ist wahrscheinlich nicht das richtige Wort. Aber es geht hier um die PlayStation 5. Ne? Die ist ja neu rausgekommen und man weiß, es ist fast unmöglich, so eine PlayStation überhaupt zu bekommen. Drei Männer in Australien haben über so ein Bieterportal das geschafft, eine zu erwerben. Allerdings haben sie die PlayStation dann für was anderes missbraucht. Denn die Männer hier im Alter von 32, 35 und 48 Jahren haben die zweckentfremdet. Sie nutzten das Gerät, um Kokain zu schmuggeln. Sie haben 1,5 Kilogramm Kokain in die PlayStation gepackt und sie dann verschickt. Und damit hatte die Ladung so einen kleinen Wert von umgerechnet 223.000 Euro, wohlgemerkt inklusive der PlayStation. Das ist sozusagen in Portugal den Behörden irgendwie aufgefallen, als das Paket versendet worden ist. Das kam denen aus irgendeinem Grund verdächtig vor. Und jetzt hat man, und dann hat man das aufgemacht, hat festgestellt, aha, das weiße Pulver sind keine kleinen geschredderten Chips, sondern das ist Kokain. Und jetzt müssen die drei damit rechnen, dass sie in Australien Haftstrafen antreten müssen.
Wild, 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 wild. Aber wir hatten ja wieder jetzt sehr viel positiven Input aus den diversen Bereichen. Ein bisschen was Lustiges, was sich manche Leute da auch immer einfallen lassen. Und vor allem auch spannend, wie es mit dieser Sneakerjagd weitergeht. Da werden wir auf jeden Fall dranbleiben. Finde ich gut, dass sich da auch mal jemand damit beschäftigt, wenn man da so einen Verdacht hat. Mhm. Und ansonsten danke, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Wir freuen uns über Feedback und sind dann in 2 Wochen wieder mit den spannendsten News für euch da.
Ja, genau. Bleibt alle gesund und munter. Und wie gesagt, und wenn ihr uns ein Feedback geben wollt, wir freuen uns über jedes und werden es auch beantworten.
Ganz genau. Alles Liebe aus Wien.
Bis dann. Tschüss, tschüss.
Bis dann. Ciao.